NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Und das sind unter anderem die Themen in dieser Sendung. Mehrere hundert Bundeswehrsoldaten beteiligen sich derzeit im Norden von Afghanistan an einem Kampfeinsatz. Wir berichten über diese neue Offensive am Hindukusch und über die Pressekonferenz des Bundesverteidigungsministers in Berlin dazu. In unserem Kommentar beschäftigen wir uns mit der Frage, was dieser bislang größte Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan für die Bundeswehr bedeutet. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat seinen Konjunkturreport 2009 vorgestellt und dabei vor Hoffnungen auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung gewarnt. Und der Poker um Opel geht heute im Kanzleramt in die vermutlich entscheidende Runde. Die Bundeswehr ist derzeit mit rund 300 Soldaten und erstmals auch mit schweren Waffen an einem Kampfeinsatz gegen die Taliban in der nordafghanischen Region Kunduz beteiligt. Es handelt sich dabei um den bislang größten derartigen Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch. Das hat heute der Generalinspekteur der Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhahn, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesverteidigungsminister Jung in Berlin erklärt. Der Einsatz erfolgt unter Führung der afghanischen Armee. Zur aktuellen Lage in Afghanistan, Sabina Mattei.
Am 20. August sollen die Afghanen den nächsten Präsidenten des Landes wählen. Damit sie das ohne Angst um ihre Sicherheit tun können, hat die afghanische Armee eine breit angelegte Operation rund um Kunduz begonnen. Mit Unterstützung einiger hundert deutscher Soldaten der internationalen Schutztruppe ISAF sollen die Aufständischen aus der Region vertrieben werden. Offenbar im Rahmen dieser Operation war am Sonntag ein mutmaßlich unbeteiligter Jugendlicher erschossen worden. Der Einsatz in Kunduz ist noch nicht abgeschlossen, deshalb sind die Einzelheiten spärlich. Seit Sonntag soll es westlich der Provinzhauptstadt Kunduz zu etwa einem halben Dutzend Feindkontakten gekommen sein, sprich zu Gefechten. Die Angriffe der Verbündeten konzentrieren sich offenbar auf den Bezirk Chardara, in dem sich Aufständische eingenistet haben. Dort leben Paschtunen, aus denen die Taliban sich rekrutieren. Inzwischen kommen Kämpfer aus dem afghanischen Süden, aber auch aus dem Ausland. In Chardara werden deutsche Patrouillen immer wieder angegriffen. Zuletzt starben dort im Juni drei Bundeswehrsoldaten infolge eines Gefechts mit Taliban. Die Unsicherheit in Kunduz hat aber auch Folgen für den Aufbau der Region. Aus Angst vor den Kämpfern haben sich inzwischen fast alle deutschen Entwicklungshelfer von dort zurückgezogen. In manche Teile der Provinz wagen sich auch ihre afghanischen Kollegen nicht mehr. Bei der laufenden Operation setzen Soldaten der Schutzkompanie des Feldlagers Kunduz sowie der schnellen Eingreiftruppe schwere Waffen ein, zum ersten Mal auch den Schützenpanzer vom Typ Marder. Diese Panzer verfügen über eine Maschinenkanone und ein Maschinengewehr und können 6 Infanteristen transportieren. Seit die Bundeswehr 2006 das ISAF-Regionalkommando im Norden Afghanistans übernahm, sind dort Marder als gepanzerte Reserve im Hauptquartier in Mazar-i-Sharif. Weil die Feuergefechte rund um Kunduz zunehmen, waren sie vor einigen Wochen in das dortige deutsche Feldlager verlegt worden. Bei der breit angelegten Operation im Raum Kunduz wurden jetzt offenbar auch US-Kampfflugzeuge angefordert und von deutschen Offizieren vom Boden aus gelenkt. Beobachter werten den Einsatz in Kunduz als weiteren Beleg dafür, dass die deutschen ISAF-Truppen angesichts eines Aufstands, der auch im Norden immer mehr an Fahrt gewinnt, nun in die Offensive gehen.
Das war ein Bericht von Sabina Mattei. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhahn, hat bei der heutigen Pressekonferenz in Berlin betont, es gebe bei der Militäroffensive gegen die radikal-islamischen Taliban im Norden von Afghanistan keine neue Befehlslage. Es gehe bei dem Kampfeinsatz um einen Abschreckungseffekt und es gehe darum zu zeigen, dass die für den 20. August in dem Land angesetzten Wahlen auch im Raum Kunduz sicher durchgeführt werden können. Soweit der oberste deutsche Soldat Wolfgang Schneiderhahn. Die gemeinsame Pressekonferenz des Generalinspekteurs und des Bundesverteidigungsministers zum Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan fasst Georg Schwarte zusammen.
Es ist die größte Militäroffensive im Norden Afghanistans. 300 deutsche, 800 afghanische Soldaten, 100 Polizisten. Generalinspekteur Schneiderhahn bringt es auf den Punkt. Sinn der Offensive, die Taliban abschrecken.
Es war jetzt einfach an der Zeit, diese Eskalation vorzunehmen.
Eine Eskalation mit schwerem Gerät, mit Panzern, Mörsern, schweren Waffen. Eine neue Qualität, aber noch immer kein Krieg, sagt der Verteidigungsminister. Das Ziel?
Hier auch natürlich, auch in dem Aspekt der vernetzten Sicherheit, auch in ganz konkreten Kampfsituationen unser Mann stehen und auch bestehen.
Unser Mann stehen, sagt Minister Jung, der einräumt, die Lage in und um Kundus habe sich verschärft, der Gegner dazugelernt. Stichwort asymmetrische Kriegsführung. Deutsche Konvois werden mit Sprengfallen gestoppt, dann mit Panzerfäusten beschossen. Eine Strategie seit März, so General Schneiderhahn.
Gegen uns rennen ja keine gepanzerten Formationen an. Unser Problem ist Aufklärung.
Und damit verbunden besseres Aufklärungsmaterial. Dem NDR sagte Ex-Generalinspekteur Kujat, 2,5 Jahre seien verloren worden, weil der Verteidigungsminister keine unbemannten Aufklärungsdrohnen bewilligt habe. Dass die Bundeswehr jetzt in die Offensive gehe, richtig. Nur so sei der Krieg zu gewinnen.
Wenn die Taliban weiterhin den Takt vorgeben, dann wird das ein sehr langer Krieg werden.
Auch der amtierende Generalinspekteur Schneiderhahn macht sich keine Illusionen. Er sagt, die Bundeswehr brauche zwar keine zusätzlichen Kräfte vor Ort, die aktuelle Offensive werde vielleicht eine Woche dauern, aber er sagt auch,
das ist eine bleibende Herausforderung, die wir da haben. Und der Raum Kundus hat sich negativ entwickelt, da braucht man gar nicht drum herum zu reden.
Kontrolle über die Region sei das Ziel eines Einsatzes, den, so der grüne Militärexperte Nachtwey, in Deutschland fast alle unterschätzt hätten.
Das muss man wirklich sagen. Weniger vielleicht die Militärs, aber die Politik also in Berlin.
Verteidigungsminister Jung widerspricht, sagt auch heute, trotz der Offensive deutscher Truppen, trotz Feuergefechten mit Panzern und Mörsern, es geht voran.
Wir haben von 400 Distrikten in Afghanistan 10%, die kritisch sind, also 360 sind stabil.
In 4 Wochen sind übrigens Wahlen in Afghanistan mit dann neuen Herausforderungen für die Bundeswehr. Jetzt müsse klar werden, dass wir willens und in der Lage sind, die Wahllokale zu schützen. So der Generalinspekteur heute in Berlin.
Soweit die Informationen von Georg Schwarte. Klar ist also, die schweren Kämpfe in Afghanistan gegen die Taliban haben 4 Wochen vor den dortigen Wahlen nun auch den Norden des Landes erreicht. Was bedeutet aber dieser bislang größte Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan für die Bundeswehr? Dazu ein Kommentar von Thomas Nehls aus Berlin.
Ein Wunsch des Bundesverteidigungsministers wird wohl kaum in Erfüllung gehen, dass dem deutschen Afghanistan-Einsatz in seinem 8. Jahr nicht doch noch ein Nebenschauplatz im Bundestagswahlkampf eröffnet wird. Erste Erklärungen aus den Reihen der Oppositionsparteien zum vor einigen Tagen begonnenen und noch etwa eine Woche andauernden bislang größten Kampfeinsatz des Bundeswehrkontingents vor allem in und um Kundus gegen die aufständische Taliban-Bewegung lassen das Gegenteil erwarten. Jeder weiß es einmal mehr besser als der Kommandeur vor Ort und das Einsatzführungskommando in Potsdam oder setzt zielsicher auf die mehrheitlich ablehnende Haltung in der deutschen Bevölkerung und versucht so, aus dem Krieg Kapital zu schlagen. Dabei haben die gegenwärtig 800 im Verein mit 300 deutschen Soldaten kämpfenden afghanischen Sicherheitskräfte keine andere Wahl, als gegen die mit Panzerfäusten und anderen schweren Waffen anrückenden Kämpfer robust vorzugehen. Die Taliban haben ihre Taktik geändert. Statt Sprengfallen aufzustellen und Selbstmordattentate zu verüben, suchen sie die direkte Konfrontation. Sei es, um den bis vor einigen Monaten relativ berechenbaren Norden Afghanistans zu verunsichern, sei es, um die Vorbereitungen auf die in 4 Wochen anstehenden Präsidentschaftswahlen zu stören, oder sei es, um sich für die vor allem von den USA initiierten Tötungskommandos in anderen Teilen des Landes nun im Norden zu rächen. Es gebe keine neue Befehlslage, allerdings eine neue Situation, befindet der Generalinspekteur der Bundeswehr Wolfgang Schneiderhahn. Diese Analyse, der vom Fachminister nicht widersprochen wurde, lässt leicht hoffen. Darauf, dass die eingesetzte Quick Reaction Force der Bundeswehr nur vorübergehend vom Kurs der vernetzten Sicherheit abweicht. Seine Rezeptur sucht die Balance zwischen ziviler Aufbauhilfe, militärischem Schutz und der Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte, um dereinst selbst Herr der Lage werden zu können. Es wäre fatal, wenn dieser Dreiklang nun einer puren Liquidationslust geopfert würde. Und es hilft auch nicht, wenn Minister Jung feststellt, nur in und um Kundus habe sich die Lage drastisch verschlechtert, nicht aber entlang der meisten der 1200 Kilometer messenden Zuständigkeitstrasse der Deutschen im Norden Afghanistans. Einzelne Bundestagsabgeordnete warnen zu Recht vor einer Eskalation der Gewalt. Gleichwohl, die Verpflichtung in dem Land, den Rückfall in terroristische Strukturen zu verhindern, bleibt das oberste Gebot. Wahrlich nicht die Stunde für Besserwisser, auf diesem schmalen Grat Rat zu erteilen.
Das war ein Kommentar von Thomas Nehls für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, kurz BDI, erwartet als Folge der Wirtschaftskrise den Abbau tausender Arbeitsplätze. Kapazitätsanpassungen seien unvermeidlich, erklärte heute der BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnapp auf. Die IG Metall befürchtet Entlassungen im großen Stil nach der Bundestagswahl. Und besonders hart trifft die Wirtschaftskrise bereits jetzt, laut einer Studie des DGB, vor allem junge Menschen unter 24 und ältere Arbeitnehmer über 55 Jahre. Zu der Vorstellung des Konjunkturreports des BDI meldet sich aus Berlin Frank-Christian Starke.
Die Sportart, die der Hauptgeschäftsführer des BDI, Werner Schnapp, auch für seine Beschreibung der Wirtschaftslage auswählte, passt nicht ganz in die Jahreszeit. Aber das Bild vom Skifahren sehr schön zur Konjunktur.
Die rasante Talfahrt der Konjunktur ist im Wesentlichen beendet, die Talsohle im Wesentlichen erreicht.
Das ist die gute Nachricht. In mehreren Wirtschaftsbereichen gibt es konkrete Anzeichen für die Erholung. In der chemischen Industrie zum Beispiel, der Pharmabranche, der Ernährungswirtschaft. Anlass zum Jubeln ist das aber alles noch nicht, mahnt Werner Schnapp auf und wechselt dafür die Sportart. Bergstiefel statt Skischuhe.
Das Ankommen an der Talstation ist noch nicht gleichbedeutend mit dem Wiederaufstieg, geschweige denn mit dem Wiedererreichen der Bergstation oder gar des Gipfels.
Wie mühsam der Weg in alte Höhen werden wird, das hängt von der Nachfrage aus dem Ausland ab. Kommt die Konjunktur andernorts bald wieder in Tritt, vor allem in den Ländern der Europäischen Union, dann wird es hierzulande schnell wieder bessere Zahlen geben. Die deutsche Wirtschaft ist bereit für den Aufwärtspfad.
Die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft ist stark und wir haben die Kraft, wieder zum Gipfel zu kommen. Aber das wird nicht in kurzer Zeit gelingen, sondern wir brauchen dazu langen Atem und müssen unsere Kräfte richtig einteilen.
Made in Germany kann wieder zum Exportschlager werden, da ist sich der BDI sicher. Der Schlüssel zum Erfolg heißt Innovation. Wenn deutsche Firmen Technologien entwickeln, die drängende Zukunftsfragen lösen helfen, zum Beispiel in der Energiewirtschaft, dann ist dem Verband nicht bange um den Standort Deutschland.
Also wenn wir mit Zukunftstechnologien Antworten auf die großen drängenden Fragen geben können, dann werden wir wachsen.
Allerdings lauern auch Risiken auf dem Weg nach oben. Noch gibt es zwar keine Kreditklemme, die droht aber in den nächsten Monaten, wenn die Banken gesunde Firmen nicht mehr mit Geld versorgen, so die Warnung des BDI-Hauptgeschäftsführers. Und dann fällt auch das böse Wort strukturelle Anpassungen, die zu erwarten sind. Das heißt im Konjunkturdeutsch nichts anderes als Entlassungen. Der Chefvolkswirt des Verbands, Hans-Joachim Haß.
Wir rechnen damit, dass es zu einem Arbeitsplatzabbau kommen wird, halten uns aber mit einer exakten Zahl doch zurück.
In den nächsten Monaten schon dürften viele, sehr viele Kündigungen verschickt werden. Das Instrument der Kurzarbeit hilft nicht ewig. In der Talstation ist also Personalabbau zu erwarten, auch wenn der sportliche Hauptgeschäftsführer des BDI dieses Bild vermeidet.
Frank-Christian Starke zum BDI-Konjunkturreport. Gerade erst ist das Unternehmen aus der Insolvenz gekommen. Jetzt hat der US-Autobauer General Motors im zweiten Quartal dieses Jahres erneut einen deutlichen Absatzeinbruch hinnehmen müssen. Das hat GM heute am Sitz des Unternehmens in Detroit mitgeteilt. Das Europageschäft rund um die Marke Opel ist im zweiten Quartal 2009 um ein Fünftel zurückgegangen. Unterdessen sind heute im Bundeskanzleramt Regierungsvertreter aus Bund und Ländern mit Vertretern des US-Mutterkonzerns General Motors zusammengekommen. Thema des Treffens: der Bieterkampf um Opel. Mehr dazu aus Berlin von Rüdiger Becker.
Im Moment scheint bei den Opel-Verhandlungen die Handbremse angezogen zu sein. In welche Richtung die Fahrt dann weitergehen soll, wird wohl erst in den nächsten Wochen entschieden. Heute jedenfalls hat sich die sogenannte Opel-Taskforce, eine Runde aus Staatssekretären und hohen Regierungsbeamten, die Konzepte der drei möglichen Investoren erläutern lassen. Und zwar von einem General Motors-Vorstandsmitglied und dem Vorsitzenden der Treuhandgesellschaft, die übergangsweise die Mehrheit am europäischen General Motors Ableger hält. Favorit der Bundesregierung und auch der Länder mit Opel-Standorten bleibt Magna. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute noch einmal bekräftigt. General Motors scheint dagegen den belgischen Finanzinvestor RHJ zu bevorzugen. Eigentümer und Politiker müssen sich aber einig werden, betonte der Sprecher der Bundesregierung Ulrich Wilhelm vor dem Treffen.
Am Ende werden wir nur dann Erfolg haben, wenn wir zu einer gemeinsamen Einschätzung kommen. Wir sind nicht Verkäufer und umgekehrt kann ein tragfähiger Verkauf ohne eine Beteiligung der europäischen Regierungen auch nicht tragfähig gelingen.
Denn alle drei möglichen Investoren benötigen staatliche Finanzhilfen. Das heutige Treffen sollte nur der Information dienen, Entscheidungen waren nicht zu erwarten. Dennoch drängen vor allem die Bundesländer auf eine rasche Einigung mit Magna. Sie fürchten, dass der Konkurrent RHJ weniger für die Erhaltung der 4 deutschen Opel-Werke und der Arbeitsplätze dort tun wird. Das RHJ-Konzept dagegen sieht offenbar einen höheren Kapitaleinsatz vor, auch will RHJ General Motors bei Lizenzzahlungen entgegenkommen. Vor allem die Betriebsräte von Opel befürchten zudem, dass RHJ Opel nur erwerben will, um den Konzern später wieder an General Motors zu verkaufen. Kaum Chancen werden dem dritten Interessenten für einen Einstieg bei Opel, dem chinesischen Autohersteller BAIC, eingeräumt. Eine Hängepartie bis zum Herbst bahnt sich an. Zeitdruck gibt es allerdings nicht, denn die Übertragung an die Treuhandgesellschaft hat Opel erstmal Luft verschafft.
Rüdiger Becker berichtete aus Berlin. Angesichts der Krise auf dem Milchmarkt hat die EU-Landwirtschaftskommissarin Fischer-Bohl heute erklärt, Zitat, wir müssen alles tun, was wir können, um unseren Milcherzeugern zu helfen, die derzeit mit einem dramatischen Preisrückgang zu kämpfen haben. Massenschlachtungen von Kühen, wie sie der Deutsche Bauernverband zwecks Steigerung des Milchpreises aber fordert, lehnt die Kommissarin entschieden ab. Weitere Informationen aus Brüssel von Katrin Brandt.
Es ist offensichtlich, dass unsere Milchbauern gerade leiden. Es geht um echte Menschen und nicht um Statistiken auf einem Blatt Papier, sagt Agrarkommissarin Marianne Fischer-Bohl. Im Herbst 2007 hatte der Preis für den Liter Milch noch bei 40 Cent gelegen. Heute gibt es im Schnitt 24. Das hat die Kommission in ihrem Bericht errechnet. Und das erfüllt auch die Landwirtsgattin aus Dänemark mit großer Sorge. Doch trotz ihres Mitleids hatte Fischer-Bohl den Bauern heute nichts wesentlich Neues zu bieten, schon gar nicht bei der Milchquote. In den 80er Jahren war die Quote eingeführt worden, um Überproduktion zu verhindern und die Menge der in Europa hergestellten Milch zu begrenzen. Doch so richtig funktioniert habe die Quote nie, sagen Experten. Als die Nachfrage in den vergangenen Jahren weltweit zu steigen begann, beschlossen die Agrarminister der EU, die Quote schrittweise zu erhöhen und 2015 ganz auslaufen zu lassen. Angesichts der dramatisch niedrigen Preise fordern Milchbauern in ganz Europa nun eine Abkehr von diesem Beschluss. Doch die Kommissarin hält entgegen, dass nicht die gestiegene Quote, sondern die sinkende Nachfrage der Hauptgrund für die schlechten Preise sei. Fischer-Bohl hält die Möglichkeiten der EU für ausgereizt und gab den Ball heute an die 27 Staaten weiter. Sie hätten noch viele Töpfe, um den Landwirten zu helfen. Sie könnten Förderprogramme für Bauern in benachteiligten Gebieten auflegen oder besondere Finanzhilfen bereitstellen. Eins kommt für Fischer-Bohl allerdings nicht in Frage, Milchkühe zu schlachten.
It would be very difficult.
Es wäre den Steuerzahlern sehr schwer zu erklären, dass wir ihr Geld dazu benutzen, um gesunde Tiere zu schlachten, die nicht an irgendwelchen Krankheiten leiden. Außerdem würde das zu einem Überangebot auf dem Rindfleischmarkt und damit zu neuen Problemen führen. Der Deutsche Bauernverband hatte das Schlachten von Kühen als eine Möglichkeit genannt, um das Überangebot an Milch auf dem europäischen Markt zu bereinigen. Andere Bauernvereinigungen lehnen diesen Schritt allerdings entschieden ab. Die Regierungen von Frankreich und Deutschland kritisierten Fischer-Bohls Vorschläge als nicht ausreichend. Um den Bauern zu helfen, müssten unter anderem die Exportbeihilfen für Milchpulver, Butter und Käse erhöht werden. Die Hilfsorganisation Oxfam wiederum kritisiert diese Subventionen, weil sie die Milchbauern in armen Ländern in den Ruin trieben. Wer in der Milchpolitik auf den Weltmarkt vertraue, Bauer auf Sand.
Katrin Brandt war das aus Brüssel. Die weltweit erste Transplantation von 2 kompletten Armen hat vor knapp einem Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Heute haben die Ärzte der Münchner Klinik, die diese spektakuläre Operation durchgeführt hatten, zusammen mit ihrem Patienten eine positive Zwischenbilanz gezogen. Aus München Einzelheiten von Richard Schlosser.
Das Blitzlichtgewitter der Pressefotografen lässt der weltweit einzige Mann mit 2 neuen Armen äußerlich gelassen über sich ergehen. Der Allgäuer Landwirt Karl Merck sitzt mit Schnauzbart und Stoppelbart in Jeans und kurzärmeligem Hemd neben mehreren Professoren. Der 55-Jährige legt seine neuen Arme mal vor dem Bauch, mal auf den Tisch. Die Hautfarbe der Unterarme ist etwas blasser als im Gesicht. Geduldig hatte der 55-Jährige zuvor in einem Therapieraum des Memminger Klinikums vor Fernsehkameras 2 Stunden lang an Gymnastikgeräten die Beweglichkeit seiner neuen Gliedmaßen demonstriert und erklärt, was er mit den von einem verstorbenen Spender transplantierten Armen bereits alles kann.
Ich kann auf jeden Fall wieder selber essen. Mit der Schiene, wo man, da kann man einen Löffel oder eine Gabel reinstecken, kann ich selber essen wieder. Und ich kann mich auch selber waschen oder Türe aufmachen oder jetzt Fahrrad fahren. Also kommt jeden Tag wieder was Neues, muss ich sagen.
Die Hand fühlt sich beim Händedruck weich und drucklos an. Allerdings kann Karl Merck die Finger der linken Hand bereits leicht bewegen. Der bodenständige Landwirt gibt sich sehr zufrieden über seine Fortschritte ein Jahr nach der lebensgefährlichen Operation. Ebenso äußert sich auch Professor Christoph Hönke, der Leiter des Operationsteams. Von einem Wunder will der plastische Chirurg aber nicht sprechen.
Wunder soll man als Mediziner nicht in den Mund nehmen, diesen Begriff. Aber es ist schon überraschend, wie gut die Funktion zu diesem Zeitpunkt ist. Vorher diese Geschwindigkeit der Nervenregeneration und auch der Funktion nicht voraussehen können.
Die Ärzte berichten auch von relativ geringen Abstoßungsreaktionen bei dem als mental ausgesprochen stabil beschriebenen Patienten. Zumal den Patienten mit den Armen auch große Hautflächen und Knochenmark transplantiert worden sind, die eigenständige Abstoßungsreaktionen zeigen können. Die komplizierte Operation ist von Mikrochirurgen und Immunologen am Klinikum rechts der Isar in München über Jahre hinweg vorbereitet worden, sagte der damalige Leiter der Abteilung Plastische Chirurgie, Professor Edgar Biemer.
Damit haben wir sicher medizinisches Neuland betreten und haben damit auch die Möglichkeit der Transplantation auch von größeren Körperabschnitten sicherlich vorangetrieben.
Die Spezialisten wollten mit der spektakulären Transplantation, hieß es heute, auch zeigen, was gegebenenfalls möglich ist, warnen aber auch vor übertriebenen Erwartungen. Für den Allgäuer Landwirt, der vor 7 Jahren bei einem Unfall mit einem Maishäcksler beide Arme verloren hatte, scheint eine schlimme Zeit mit 2 wenig hilfreichen Prothesen und großer Abhängigkeit von seinen Familienmitgliedern langsam zu Ende zu gehen.
Also das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Also man kann das gar nicht beschreiben. Wenn man mal 6 Jahre ohne Arme gelebt hat und jetzt plötzlich hat man wieder Arme und nach einem Jahr schon so weit ist, dass wir schon wieder funktionsfähig sind, also das ist unbeschreiblich. Also ich wünsche mir einfach, dass die Funktion in der Finger noch voll kommt und dass ich einfach wieder selbstständiger werde. Das ist also mein größter Wunsch jetzt.
Richard Schlosser berichtete aus München. Eine breit angelegte Studie der Universität Genf hat das Sterberisiko für Babys bei Kaiserschnittgeburten untersucht. Pascal Lechler mit den brisanten Ergebnissen.
Bei Kaiserschnittgeburten erhöht sich das Sterberisiko für Kinder stark. Bei 1000 Geburten stirbt im Schnitt ein Säugling. Bei Kaiserschnittgeburten sind es dagegen 2. Das ergab eine Studie von Forschern der Universität Genf. Die Ursache sehen die Experten in vorgezogenen Geburtsterminen. Außerdem fanden die Forscher bei Kaiserschnittkindern häufiger Atemwegsprobleme. Die Wahrscheinlichkeit, auf die Intensivstation verlegt zu werden, ist bei Kindern, die durch einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen, um 1,4 Mal höher. Die Genfer Forscher kritisieren, dass die Kaiserschnittgeburten weltweit sprunghaft angestiegen seien. Probleme, die bei diesen Kaiserschnittgeburten auftreten könnten, würden häufig verharmlost. Die Forscher warnen, Kaiserschnitte ohne Not vor dem Geburtstermin durchzuführen. Laut eigenen Angaben ist die nun veröffentlichte Studie der Universität Genf die größte Studie, bei der Geburtsarten verglichen wurden. Im betrachteten Zeitraum von 1982 bis 2004 habe sich der Anteil der Kaiserschnittgeburten auf 20% verdoppelt, so die Genfer Forscher.
Soweit Pascal Lechler aus Genf. Rund ein Jahr nach den ausländerfeindlichen Übergriffen in Südafrika ist es erneut zu massiven Ausschreitungen und wiederum auch gegen Zuwanderer aus anderen Teilen des Kontinents gekommen. Aus Johannesburg Informationen von Klaus Stecker.
Knapp ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft erlebt Südafrika eine neue Welle der Gewalt, die sich wie vor einem Jahr auch gegen Ausländer richtet. Der südafrikanische Rundfunk zählte allein für diesen Monat 26 gewalttätige Auseinandersetzungen auf, bei denen mindestens 2-mal auch Zuwanderer angegriffen wurden. Wie 2008 entzündet sich der Volkszorn an schlechter Versorgung, korrupten Staatsdienern, schleppendem Wohnungsbau und an fehlenden kommunalen Dienstleistungen. In einem armen Viertel der Stadt Balfour im Nordwesten ging ein entfesselter Mob gegen Somalier und Äthiopier, aber auch gegen chinesisch- und pakistanischstämmige Händler vor. Läden wurden geplündert, Autos von Migranten angezündet. Meist richtet sich die Gewalt gegen Polizisten oder Verwaltungsgebäude. Am berüchtigten East Rand von Johannesburg blockierten Demonstranten einen Highway, zündeten Barrikaden an und bewarfen Autos mit Steinen. Im Township Tokosa demonstrieren Einwohner bereits den 2. Tag. In einem Industriedreieck südlich von Johannesburg brannten Autoreifen und Barrikaden. In der Siedlung Mayerton halten gewaltbereite Demonstranten 2 Baubrachen besetzt. Die Polizei setzte mehrfach Tränengas und Plastikgeschosse ein. Präsident Jacob Zuma verurteilte die Ausschreitungen. Menschenrechtler kritisieren, dass die ausländerfeindlichen Exzesse im Vorjahr nie richtig aufgearbeitet und nur wenige Plünderer zur Rechenschaft gezogen wurden. Die Morde an 62 Menschen sind bis heute ungesühnt. Nach dem Amtsantritt Zumas im Mai hatte sich zunächst Hoffnung breit gemacht. Nun wird den Armen deutlich, dass auch ihr Wunschpräsident keine Wunder vollbringen kann.
Klaus Stecker über den neuen Ausbruch von Gewalt in Südafrika. Schwere Unwetter haben in der vergangenen Nacht in Nordrhein-Westfalen und in Norddeutschland viele Schäden angerichtet. Die Lage in NRW fasst Beate Termühlen zusammen.
In großen Teilen NRWs kam es zu starken Behinderungen, die teilweise bis zum Vormittag andauerten. In mehreren Städten waren die Feuerwehren wegen überfluteter Keller, Straßen und herabstürzender Äste pausenlos im Einsatz. Allein in Solingen liefen innerhalb weniger Minuten mehr als 100 Keller voll. Nach einem Wassereinbruch in der Raststätte Remscheid Ost ist das Restaurant bis auf Weiteres geschlossen. Auf dem Flachdach hatten sich mehrere 10.000 Liter Wasser angesammelt. Diese liefen in den Gastraum und in die Küche und drohten das Dach einzustürzen. Im Kreis Soest haben Blitzeinschläge gleich zwei Bauernhöfe und ein Wohnhaus in Brand gesetzt. Menschen wurden nicht verletzt, so die Polizei, jedoch verendeten 120 Schweine in einem Stall. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500.000 Euro. In Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis knickte ein Strommast um und verursachte einen Waldbrand, der aber vom Gewitterregen gelöscht wurde. Die Feuerwehr in Wesel war außer Gefecht gesetzt, nachdem ein Blitz in ihrer eigenen Wache eingeschlagen war. Auch viele Autofahrer mussten kapitulieren, nachdem Straßen und Autobahnen überflutet waren. Die A44 bei Jülich und die A46 bei Neuss wurden in der Nacht komplett gesperrt. Auch die A1 bei Leverkusen war bis 1 Uhr nicht mehr befahrbar, nachdem Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren. Ebenfalls ein Baum legte die Bahnstrecke zwischen Neuss und Aachen lahm. Deshalb ist diese noch bis voraussichtlich Freitagvormittag gesperrt. Betroffen sind die Regionalexpresszüge Richtung Düsseldorf und Dortmund sowie die Regionalbahn Richtung Duisburg.
Soweit Beate Termühlen und nun Wiebke Hus mit einem aktuellen Rück- und Ausblick auf die Unwettersituation in Norddeutschland.
Betroffen waren vor allem Wohngebäude im Kreis Osnabrück, Northeim und Hannover. In Wallenhorst und Moringen schlug der Blitz in die Dachstühle zweier Einfamilienhäuser ein. In Lehrte setzte ein Blitz die Heizungsanlage in einem Wohnhaus in Brand. Der Hauseigentümer konnte den Brand selbst löschen, erlitt dabei aber leichte Verletzungen. Das Haus blieb ansonsten unbeschädigt. In der Nähe von Hildesheim brannte eine Scheune mit Strohballen vollständig nieder. Hier entstand der bisher höchste Sachschaden von 100.000 Euro. Durch die Gewitter fiel in Nordhorn kurzzeitig der Strom aus. Im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Harz stürzten Bäume auf die Straßen. Verletzt wurde niemand. In der Gemarkung Kuventhal im Kreis Northeim kamen 4 Rinder ums Leben. Sie waren vermutlich wegen des Gewitters aus einer Weide ausgebrochen und rannten auf die Bundesstraße 3 in Richtung Ahlfeld. Dort raste ein 44 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters frontal in die Gruppe. Der Polizei sagte er, die Tiere seien so plötzlich vor ihm aufgetaucht, dass er nicht mehr habe bremsen können. Alle 4 Rinder verendeten noch an der Unfallstelle. An dem Laster entstand Totalschaden. Auch heute soll es wieder erhebliche Unwetter mit starkem Regen, Hagel und Sturmböen geben, vor allem in der Region Hannover sowie in den südlichen und östlichen Kreisen Niedersachsens wie Wolfsburg, Braunschweig, Holzminden, Gifhorn, Göttingen und Goslar. In der Nacht rechnen Meteorologen sogar mit Tornados. Diese könnten im Westen und Norden Niedersachsens auftreten.
Wiebke Hus berichtete. Und damit kommen wir zum Sport, genauer zur heutigen sogenannten Königsetappe bei der Tour de France. Pleite für Armstrong, Contador vor Toursieg. Das ist kurz gefasst das Ergebnis der 17. Etappe der Tour. Mehr dazu von Holger Gersker.
Locker und leicht hat Alberto Contador auch auf dieser Königsetappe sein gelbes Spitzenreiter-Trikot verteidigt. Fast schien es, als würde er mit der Konkurrenz spielen. Nur die beiden luxemburgischen Schleckbrüder konnten ihm bei dieser Jagd über 5 Gipfel folgen. Und als er sie distanziert hatte, da wartete er, als würde er Frank Schleck, dem Luxemburger, den Etappensieg schenken wollen. Und so kam es dann auch. Der Luxemburger gewann am Ende ganz knapp vor Alberto Contador und Andy Schleck, wobei Contador in den Straßen von Le Grand Bornand nicht mehr angriff. Für Frank Schleck war es der 2. Etappensieg bei der Tour nach Alpe d'Huez 2006. Nach den dreien kam eine Weile nichts. Lance Armstrong verlor den Anschluss, hatte am Ende 2 Minuten und 18 Sekunden Rückstand, kam aber nach einer gewaltigen Abfahrt noch an Andreas Klöden vorbei. Der Deutsche wurde 6. Für die neue Gesamtwertung bedeutet das, dass Alberto Contador jetzt 2,5 Minuten auf Andy Schleck Vorsprung hat. 3. ist dessen Bruder Frank, Platz 4 für Lance Armstrong, 5. Andreas Klöden.
Und mit diesem Bericht von Holger Gersker geht das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio dankt fürs Interesse Claudia Dammann.